Wacht und habt keine Angst. Wenn wir jetzt aufmerksam zugehört haben, das sprach auch Jesua in Kapitel 10, Vers 27, glaube ich, oder ein bisschen früher, müssen wir nachschlagen. Da sammelt er alle Obersten und sagt zu ihnen: Führt diese Könige raus, die sich versteckt haben. Und dann hat er diese Worte gesagt: Fürchtet euch nicht. Die Israeliten hatten auch Angst zu kämpfen. Die sollten sich nicht fürchten, weil der Herr kämpfte für sie. Und meine Predigt heute auch: Habt Acht und habt keine Angst. Und das wollen wir heute untersuchen. Wer soll Acht haben und wer soll keine Angst haben? Wir befinden uns immer noch in Markus Evangelium Kapitel 13. Und letztes Mal haben wir gehört, wo Bruder Stefan gepredigt hat. Und wir hörten die Worte der Jünger, die bewunderten dieses wunderbares, prachtvolles Meisterwerk, Tempel. Und die sagen: Oh, guck mal diese Steine an, guck mal diese große Gebäude an. Das haben wir letztes Mal gehört. Und jetzt ist Jesus auf dem Ölberg. Und seine Jünger sind mit ihm dabei. Und die haben ein paar Fragen an Jesus. Wenn wir solche eine Aussage hören heute in unseren Tagen, wenn dann einer sagt, zum Beispiel, dieser Haus wird irgendwann nicht mehr stehen, er wird zerstört werden. Unsere erste Frage: Entweder, woher weißt du das? Und wann wird das geschehen? Und genau das Gleiche kommt auch bei den Zwölfen, bei seinen Jüngern. Die haben ein paar Fragen an Jesus. Und diese Fragen wurden auch gestellt. Und zwar lesen wir ab Vers 3. Kapitel 13, ab Vers 3, anschließend 8. Dieser Abschnitt wollen wir uns heute anschauen. Und als er am Ölberg saß, dem Tempel gegenüber, fragte ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas für sich allein: Sage uns, wann wird es geschehen und was wird das Zeichen sein, wann dies alles vollendet werden soll? Jesus aber antwortete ihnen und begann zu reden: Habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin es, und werden viele verführen. Wenn ihr aber von Kriegsgeschrei hören werdet, so erschreckt nicht, denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es wird hier und dort eben Erdbeben geben und Hungersnöte und Unruhen werden geschehen. Das sind die Anfänge der Wehen. Die Jünger haben ein paar Fragen. Und von diesen Fragen Und weiter in diesem Kapitel wollen wir uns wirklich auch von diesen Fragen abstoßen. Jesus sagte, dieser Tempel, diese Gebäude, was ihr seht, es wird komplett zerstört. Da wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Und dann kommt gleich, anschließend kommt dann die Frage, wann wird es dann geschehen? Sie stellten die Frage, sag uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen sein, wann dies alles vollendet werden soll. So eine ähnliche Frage werden wir bestimmt auch stellen, wenn ein Mensch mit einer Aussage kommt, dann werden wir fragen, wann, vielleicht auch noch irgendwelche Zeichen fragen, was davor geschehen wird. Und das lesen wir dann hier. Die saßen, Jesus und Jünger, die waren jetzt nicht mehr im Tempel. Die saßen auf dem Ölberg, oder es wird dann, auf Deutsch ist das Ölberg, in Russisch Ilionskaya Gora. Und da habe ich so gelesen, also in meisten Sprachen wird das dann als Olivenberg genannt. Ölberg, aus Oliven wird dann Öl gewonnen, Olivenöl, deswegen auf Deutsch Ölberg. In anderen Sprachen, ich denke mal auch Hebräisch, Olivenberg. Und dieser Berg, wenn wir heute die Bilder uns anschauen, und von diesem Berg sieht man genau, kann man den Tempel, könnte man sehen, heute nicht mehr, der ist ja zerstört. Und die Jünger saßen auf diesem Berg mit Jesus und der Tempel war vor ihnen, wie auf einer Hand. Und die sahen, dass die ganzen prachtvolle Gebäude, die vor ihnen waren, das war ja auch nicht so weit. Da braucht man keinen Fernglas, um das zu sehen. Das war wie auf einer Handfläche vor ihnen. Und die sahen es. Und jetzt fragen die Jünger, Jesus, wann wird das dann geschehen? Wann wird das alles zerstört? Wenn wir Matthäus Evangelium aufmachen, dann wird Kapitel 24, da wird dieselbe Frage gestellt, nur ein bisschen anders. Und zwar, als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird es geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Hier aus Markus Evangelium lesen wir es dann vielleicht nicht direkt, also diese Frage, aber ich denke mal, die Frage wurde einmal gestellt. Ja? Und hier in Markus Evangelium geht es auch um Wiederkunft. Also diese Frage beschäftigte seine Jünger. Wir lesen dann auch zum Schluss, dann sagen die, baust du in dieser Zeit dein Reich auf? Aber wir wollen uns wirklich in Markus Evangelium befinden. Wieso sagt Matthäus, schreibt nur, da kamen nur seine Jünger allein. Wieso zählt Markus 4 Jünger auf, also mit Namen? Warum in dieser Reihenfolge? Und die wollen wissen, wann wird das alles geschehen? Wann dies alles vollendet werden soll? Wann kommt dann alles zu Ende? Und ich denke mal, da können wir auch das Matthäus dazu nehmen und sagen, wann wird dann alles zu Ende gehen? Wann wirst du dann wiederkommen als König? Wann setzt du dem Ganzen ein Ende zu. Markus schreibt uns und sagt, da kommt Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas für sich allein. Das waren nicht nur die vier da, da waren alle 12 mit dabei. Diese vier, die stellten diese Frage, die waren vielleicht die, die dann für alle geredet haben, so wie Petrus. Ja? Wir lesen dann manchmal, und Petrus stellte eine Frage, das heißt nicht, dass nur Petrus da alleine war, da waren alle mit dabei, aber der war dieser Anführer, der dann ja, diese Frage stellte. Und hier lesen wir auch, Markus erwähnt diese vier und sagt, Petrus, Jakobus und Johannes und Andreas. Und Petrus und Andreas sind zwei Brüder. Jakobus und Johannes, zwei Brüder. Wieso nennt Markus nicht Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes? Wieso trennt er Petrus und Jakobus? Anscheinend ging es um eine Hierarchie, auch unter Aposteln, die vielleicht das Sagen hatte, mehr als die anderen, oder die kamen immer dann vor, die trieben vielleicht alle anderen ja, ein und sagten, komm, wir wollen das tun oder wir wollen dann jenes tun. Und wir sehen hier, es wird die Reihenfolge, wenn wir in Markus 1 lesen, da lesen wir, wo die Jünger berufen wurden, da lesen wir Simon, also Petrus und sein Bruder Andreas, Jakobus und Johannes. So werden die dann berufen. In Kapitel 4, Kapitel 3, Vers 16, da lesen wir Simon, so wo Jesus dann die zwölf auserwählt hat, und dann gibt er dem Simon einen Beinamen Petrus, Simon, dem er den Beinamen Petrus gab, und Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und Johannes, den Bruder des Jakobus, den er den Beinamen Boanerges gab, das heißt Donnersöhne, und Andreas. Und hier sehen wir diese Reihenfolge, was auch Markus weiterhin schreibt, wo die Frage gestellt wird. Also da wird wieder Petrus, also Simon und Andreas werden wieder getrennt, und Andreas stellt er an der vierten Stelle. Und wenn wir Markus Evangelium betrachten, dann sehen wir, dass Jesus wird als ein Diener beschrieben. Auch eine Hierarchie. Jesus kommt, um zu dienen. Er stellt sich runter. Er macht sich freiwillig zu einem Diener. Vielleicht wollte Markus nur diese Hierarchie auch unter Jünger unterschreiben und zeigen, es gibt eine Hierarchie auch im Himmel, sind nicht alle gleich. Auch in der Gemeinde sind nicht alle gleich. Es gibt Lehrer, es gibt Älteste in der Gemeinde, die dann eine höhere Achtung haben sollen. Und hier sehen wir, und Markus zeigt es auch, eine gewisse Hierarchie. Und das sollen wir vielleicht auch nicht ablehnen in unserem Leben, dass einer vielleicht höheren Posten hat als wir, ganz normale Gemeindemitglieder. Da sollen wir nicht enttäuscht sein, ja, wenn unser Älteste das Sagen hat. Das muss ja auch so sein. Wir sollen uns ihm unterstellen. Aber diese vier, die stellten eine, zwei Fragen. Das lesen wir dann aus Markus Evangelium. Was wird das Zeichen sein, wenn wir noch mehr betrachten, wenn wir dann auch aufteilen, das Zeichen des letzten, Zeichen letzter Zeit und das Zeichen kommendes Sohnes Gottes in seine Herrlichkeit. Das können wir dann vielleicht so ein bisschen auseinanderreißen. Aber hier lesen wir, sage uns, wann wird das geschehen? Wann wird dieser Tempel zerstört? Wann passiert das? Und was wird das Zeichen sein, was, wann dies alles vollendet werden soll? Also wenn, wann wird der Tempel zerstört? Die Zeichen, die dann vielleicht davor kommen werden, und wann wird das Ende kommen? Und die Zeichen zum diesem Ende, wann alles komplett zu Ende geht. Und das wollen die jetzt wissen. Und sind alle 12 mit dabei und die hören zu. Also Männer, die gläubig waren, das können wir jetzt nicht so rausnehmen, ob Judas mit dabei war, aber die gehörte auch dazu, zu diesen 12. Aber Jesus spricht zu Auserwählten, die ihm immer nachgefolgt haben, die immer mit ihm waren, die ihm als Sohn Gottes erkannt haben und euch auch bezeugt haben, dass er der Sohn Gottes ist. Und die sind jetzt da und die stellen jetzt diese Frage und warten auf eine Antwort. Vielleicht haben die auch ein Datum gewartet, dass Jesus ein bestimmtes Datum sagt, aber es passiert nicht. Und die Antwort lautet: Und Jesus aber antwortete ihnen und begann zu reden. Und er sagt: Habt Acht, dass euch niemand verführt. Die Frage war: Wann wird das geschehen? Und was für Zeichen werden dann sein vor diesem Geschehen? Und dann sagt Jesus: Habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin es, und werden viele verführen. Dieses Wort habt Acht ist ein Befehl für uns. Das war ein Befehl für Jünger damals. Habt Acht. Und dieses Wort habt Acht habe ich jetzt in diesem Kapitel 1, 2, 3, 4, 5 Mal habt Acht. Und dann noch zum Schluss dieses Kapitels sagt er: So wacht nun, wachen und habt Acht. Ich denke mal, das gehört auch zusammen. Und ganz zum Schluss sagt er im Vers 37: Was ich aber euch sage, das sage ich allen, wacht. Und hier fängt er auch seine Rede mit: Habt Acht. Und wir finden es 7 Mal in diesem Abschnitt: Habt Acht. Habt Acht. Oder der achte drauf. darauf. Also ganz wichtig, habt Acht auf etwas. Oder können wir sagen, passt auf. Wann sagen wir, du sollst aufpassen? Wenn wir zu unseren Kindern, wann sagen wir, du sollst aufpassen? Wenn es einen Fehler passieren kann, dann sagen wir, pass auf. Pass hier auf, pass da auf, damit vielleicht nichts Schlimmes passiert. Damit du vielleicht keinen Fehler machst. Wir sollen Acht haben. Nicht einfach so, dass wir auf etwas aufpassen sollen, dass wir dann aufpassen sollen, wie wir gehen sollen, wie, was wir essen sollen. Oder wir sollen dann Acht haben, ja, auf bestimmten Sachen, ja, in unserer Gesellschaft. Nein, wir sollen auf etwas Bestimmtes Acht haben. Und zwar, dass euch niemand verführt. Ganz einfach. Passt auf, habt Acht, dass euch niemand verführt. Aufpassen und Acht haben. Acht haben, dann müssen wir immer bereit sein. Acht haben, dann müssen unsere Ohren spitz sein. Was wir hören, müssen wir prüfen, unterscheiden. Wenn jemand zu uns sagt, irgendeine Nachricht, irgendeine Neuigkeit, da sollen wir Acht haben, wie wir uns benehmen. Wir sollen erstmal prüfen, ob das überhaupt stimmt. Und wenn dann einer sagt, ich habe gehört, da hat einer über dich gesagt, dann müssen wir aufpassen, wir sollen Acht haben, vielleicht stimmt das nicht. Aber hier ist das noch wichtiger. Jesus sagt, habt Acht, dass euch niemand verführt. Und zwar, wir sollen darauf achten, dass wir das Wort bewahren, dass wir das Evangelium bewahren. Wenn einer auf einmal zu uns kommt und sagt, nein, es ist nicht so, die Bibel meint es ganz anders, und da müssen wir gleich bei uns Alarmglocken klingen und sagen, wie in einem Flugzeug, wenn etwas nicht passt, dann ein Signalton, dann müssen die Piloten aufpassen, stimmt etwas nicht, dann müssen wir unsere Checklisten überprüfen, wir haben etwas falsch gemacht. Und das muss bei uns genauso sein. Wenn einer kommt und sagt, ah, hör, guck mal hier, ihr versteht es falsch, dann müssen bei uns Alarmglocken klingen, wir sollen Acht geben und prüfen. Wir sollen darauf achten. Nicht, dass dieser, der uns etwas sagt oder etwas behauptet, uns nicht verführen will von einem richtigen Weg. Wir lesen in 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Verse 2. Ist ja dann ein längeres Abschnitt. Und da geht es um die Entrückung der Gemeinde. Und diese Menschen, diese Gläubige in dieser Gemeinde, die wussten auf einmal auch nicht, wo die Wahrheit ist. Und Paulus schreibt ja diesen Brief Und wir lesen dann im Kapitel 2 von Anfang an: Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, lasst euch nicht so schnell in eurem Glauben, in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist, noch durch einen Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. In Schrecken jagen. Die Menschen auf einmal in der Gemeinde haben gesagt, Christus ist schon gekommen. Der war schon da, wir haben es verpasst. Paulus schreibt und sagt, ich habe euch alles gesagt im ersten Brief. Und dann wiederholt er nochmal und sagt, nein, und erklärt nochmal, ihr sollt euch nicht so schnell in Schrecken verjagen und ja, alles falsch verstehen. Ihr sollt aufpassen. Johannes in seinem ersten Brief, Kapitel 4, schreibt er: Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten in der Welt ausgegangen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Bis hier. Habt Acht. Prüft alles. Wir sollen alles prüfen. Wir sollen jede Predigt prüfen. Wir sollen jede Aussage sollen wir mit Gottes Wort prüfen. Und das ist ganz wichtig, dass wir es wirklich, dass wir es tun, dass wir es auch in unserem Leben praktizieren. Habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin es, und werden viele verführen. Es gab schon ganz viele Menschen, die behaupteten, die sind Jesus Christus, die sind Messias, und die kamen auf diese Erde. Ich habe ja auch Beispiele gehört, und höre ich dann ab und zu mal solche Geschichten. Ja, das waren Geschichten, ja, auch in unserer Zeit, auch 70er Jahren, 60er, 80er Jahren, auch nicht so alt, diese Geschichten, wo die Menschen sich ausgaben, als wäre sie von Gott auf diese Erde gesandt, und die sind die Retter. Und die werden die Menschheit retten. Und da haben diese Menschen haben auch viele Menschen verführt. Da sind auch viele nachgefolgt. Und es passierte auch nicht nur in unserer Zeit, es passierte auch nicht zu Jesu Zeit, aber in der Zeit der ersten Gemeinde war das auch. Diese Fälle waren auch da. Und es nahm immer wieder stark zu, auch bis unseren Tagen. Und da sollen wir als Gläubige, sollen wir es prüfen, wir sollen Acht haben. Und dann sagt er weiter, Wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgeschrei hören werdet, so erschreckt nicht, denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Die Jünger stellten Frage, haben gefragt, wann dies alles vollendet soll, vollendet werden soll. Wann wird das Ende sein? Und Jesus, er zeigt auf, ihr sollt aufpassen, und dann zeigt er, es werden Kriege. Ihr werdet von Kriegen hören, Kriegsgeschrei hören, aber ihr sollt nicht Angst haben. Und dann sagt er, aber es ist noch nicht das Ende. Vielleicht werden die Menschen denken, das Ende ist schon nah, da muss bald der Herr wiederkommen. Und Jesus sagt, nein, wenn ihr das hört, dann weißt, es ist noch nicht das Ende. Und dann sagt er weiter, denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben. Ein Königreich gegen das andere. Und es wird hier und dort Erdbeben geben und Hungersnöte und Unruhen werden geschehen. Und dann sagt er, das sind die Anfänge der Wehen. Roger Libby hat das verglichen. Er hat gesagt, die Wehen bei der Geburt, die Frauen wissen es besser, die fahren schon ziemlich zum Schluss an. Und die werden immer heftiger. Und da muss etwas passieren. Und dabei wird kein Weg vorbeiführen, dass das Kind geboren wird. Und er vergleicht und sagt, bis der Menschensohn wiederkommt, dabei wird kein Weg vorbeiführen. Aber was davor geschehen wird, es wird genauso passieren. Und dabei wird auch kein Weg vorbeiführen. Das kann vielleicht bei dem einen einen Tag dauern, bei dem anderen, bei derselben Frau. Bei einem Kind, ja, ist das wenige Stunden, bei dem anderen Kind sind das wenige Tage. Wie bei uns in der Familie, unsere vorletzte Tochter, ja, da haben wir von Sonntag bis Mittwoch gebraucht. Und bei unserer letzten Tochter, ja, da waren wir kaum im Krankenhaus, ja, da war schon alles soweit. Ich habe nicht mal geschafft auszuatmen, wo es schon alles geschehen war. Da war auch der Arzt so überrascht. Der hat mich gefragt, wieso sitze ich dann draußen. Er hat dann zu ihm gesagt, er ist nur kurz rausgegangen, ganz am Anfang. Und dann kam er wieder und fragt mich, wieso sitze ich dann draußen im Flur. Ich habe dann gesagt, na, das Kind ist schon da, ist schon alles vorbei. Und da war er ein bisschen irgendwie stutzig. Ja? Und so schnell geht das. Aber es wird passieren. Und Jesus sagt, wenn ihr das alles hört, ich denke mal, wenn wir jetzt Geschichtsunterricht machen, das will ich nicht machen, ich bin kein Profi in der Geschichte, da müssen wir einen anderen Prediger einladen, der uns alles auflistet und zeigt und mit Datum und alles. Aber wenn wir das alles hören, wenn ihr von Kriegen und Kriegsgeschrei hören werdet, wenn ihr die Kriege selber überlebt, ja, live mitverfolgen werdet, oder ihr werdet nur hören, es ist irgendwo weit entfernt. Wir sind in Europa und der Krieg bricht aus, irgendwo im Nahen Osten. Na gut, vielleicht nicht so weit, irgendwo in Afrika oder noch irgendwo, Da bekommen wir das vielleicht nur durch Nachrichten oder vielleicht durch Zufall. Da gibt es einen Krieg, da gibt es einen Aufstand. Wir sollen uns nicht erschrecken. Es wird so sein. Und Jesus hat gesagt, es wird gehen. Und da können wir nichts ändern. Und dann sagt er, aber ihr sollt euch nicht erschrecken. Ihr sollt nicht in eine Angst verfallen und sagen, was sollen wir jetzt tun? Oder was können wir jetzt tun, um das alles wieder gut zu machen? Nein, das werden wir mit unseren Kräften, mit unserem menschlichen Verstand werden wir es nicht schaffen, wieder alles gut zu machen. Es wird so geschehen. Und dann sagt er weiter, ein Volk wird gegen das andere aufstehen. Ein Heidenvolk gegen das andere. Also nicht, dass irgendein Volk Israel angreift. Da werden Heidenvölker sich gegenseitig bekämpfen. Ich glaube, da müssen wir nicht heute weit wegschauen. Ja, Deutschland hat das, ich glaube, am besten erlebt, dass die ganze Welt sich, die ganzen Völker sich bekämpfen wollten. Na gut, im Zweiten Weltkrieg, da waren auch Juden mit dabei, aber dass die Deutschen Russland vernichten wollten, beides Heidenvölker. Erdbeben, Hungersnöte. Das können wir nicht ausschließen. Das wird uns immer verfolgen. Wir werden damit leben. Naturkatastrophen. Ja, unter Erdbeben können wir dann auch sagen, die ganzen Naturkatastrophen. Unruhen werden geschehen. Aufstände. Ich glaube, so viel Unruhen und wie wir 2020, 2021 erlebt haben, ich weiß nicht, vielleicht war früher noch mehr, aber wenn wir so betrachten, die ganzen Aufstände, Menschen gegen die Regierung in einigen Ländern, und ich glaube, das nimmt immer, jedes Jahr nimmt es mehr und mehr zu. Alle sind unzufrieden. Alle wollen ein besseres Leben. Alle gehen auf Barrikaden. Alle wollen für ihre Rechte kämpfen. Unruhen. Und dann sagt Jesus, da sind die Anfänge der Wehen. Es ist nicht das Ende. Es fängt jetzt erst an. Und es wird immer zunehmend schlimmer. Und da sagt Jesus zu seinen Jüngern, das wird gleich nach seiner Auferstehung, es wird gleich danach passieren. Wenn wir es in unserer Zeit betrachten, es wird immer schlimmer, es wird immer heftiger. Ich will nicht behaupten, dass wir wirklich nur ein Jahr warten müssen, dann kommt die Entrückung. Das will ich nicht behaupten. Ich weiß das nicht. Aber wir leben schon in der letzten Zeit. Die Jünger damals, die lebten, als ob Christus zu ihrer Lebzeit kommen wird. Und so müssen wir auch leben. Wir müssen die Entrückung der Gemeinde müssen wir jeden Augenblick erwarten, dass er nicht als Herrscher kommt, dass er seine Gemeinde wegnimmt. Dann habe ich zum Anfang gesagt, wir wollen heute anschauen, wer soll Acht haben und wer soll sich nicht erschrecken. Ich glaube, mit diesen Kriegen können wir uns Gedanken machen und Kriege auflisten, wie viel Kriege schon letztes Jahr waren oder vielleicht Kriege, die immer noch geführt werden. Ja, wenn wir nur Ukraine nehmen, da ist immer noch Aufruhr und Kriege und Kämpfe. Und da können wir lange sitzen und uns Listen aufstellen, Hungersnöte aufschreien und Erdbeben, Katastrophen, die passiert sind in diesem Jahr, vielleicht in diesem Monat, was wir vielleicht auch nicht kennen, aber die Menschen ums Leben gekommen, aber wir haben es nicht gehört, weil wir haben größere Sorge und das heißt Covid-19. Aber was müssen wir aus diesem Abschnitt nehmen? Habt Acht und habt keine Angst. Wer soll aufpassen? Wer soll Acht haben und wer soll sich nicht erschrecken? Wenn wir rausgehen und allen Menschen sagen werden, habt keine Angst, ist das wahr? Sollen die Menschen keine Angst haben? Auch die Menschen, die Gott nicht kennen? Gibeoniter, haben wir gehört in der Lesung, die hatten Angst. Die haben Angst um ihr Leben, um ihre Existenz. Warum? Weil die haben gesehen, welche Macht hat Gott Israels. Wir sollen Acht haben auf das Wort Gottes, damit, dass wir dem Wort Gottes treu bleiben, dass wir Gott treu bleiben, dass wir unserem Heiland Jesus Christus treu bleiben und nur ihm verkündigen, dass die Rettung nur in ihm ist. Sein Wort zu bewahren, das sollen wir in Acht haben. Dass nicht in unser Leben das falsche Evangelium reinkommt. Dass wir jedes Ansatz für das falsche Evangelium von uns wegjagen, dass wir es von uns abtrennen. Darauf müssen wir aufpassen. Acht haben. Also, wir sind diese Menschen, die Acht haben sollen. Wahre Christen. Die sich zu Gott und Jesus Christus und Jesus Christus als Sohn Gottes und Messias bekennen. Die sollen Acht haben. Und wer soll sich nicht erschrecken in unserer Zeit? Wenn wir diese Nachrichten hören, wenn wir nur unser Handy anmachen und dann sehen wir ganze Liste Nachrichten, was in der Welt passiert, in Würzburg, was Freitag passiert ist, dann kriegen wir Angst. Und hier lesen wir, habt keine Angst. Das wird so sein. Und da könnt ihr nichts ändern. Das werden wir noch weiter in unseren Predigten noch ausführlicher hören. Aber wer soll sich nicht erschrecken? Wer soll keine Angst haben? Wollen wir uns aufmachen? Sprüche, Kapitel 3, Vers 25. Du brauchst keinen plötzlichen Schrecken zu fürchten, auch nicht den Untergang der Gottlosen, wenn er kommt. Denn der Herr wird deine Zuversicht sein und deinen Fuß bewahren vor dem Fallstrick. Erschreckt euch nicht. Wer kann sich nicht erschrecken, nur der, der auf den Herrn vertraut. Diesen Trost können wir nur sagen zu diesen Menschen, die wirklich auf Gott vertrauen, die Jesus Christus als den Herrn und Messias angenommen haben, die Jesus Christus, den Sohn Gottes, als den Erretter, als persönlichen Erretter angenommen haben. Nur diese Menschen sollen keine Angst haben. Nur diese Menschen haben eine Zuversicht. Und diese Menschen sollen sich nicht in den Schrecken verjagen und keinen anderen Menschen mit Christen, mit Gläubigen, wahren Gläubigen in Angst einjagen, sondern diese Menschen sollen keine Angst haben. Diese, die auf Jesus vertrauen. Das wollen wir heute nehmen. Das können wir nicht beeinflussen. Wir können keine Kriege stoppen. Wir können keine Hungersnöte stoppen auf der Welt. Wir können nicht Erdbeben beeinflussen. Wir können keine Aufruhr stoppen, auch in unserem Land nicht. Aber das Wort sagt, es wird so sein. In der letzten Zeit noch mehr. Aber habt keine Angst. Wir können es sagen und wir können auch keine Angst haben. So. Aber dann brauchen wir einen, auf den wir vertrauen können. Und das ist Jesus Christus. Wollen wir noch auf die Möglichkeit aufstehen und zusammen beten. Unser großer Gott, ich komme zu dir im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Ich danke dich für dein Wort, das wir haben und das wir auch heute aus deinem Wort gehört haben. Und dieses Befehl, was wir auch aus Markus Evangelium gehört haben, von Jesus selbst von dir gesagt, dass deine Jünger wachen sollen. Das sollen wir auch heute, das hast du zu Menschen gesagt, die gläubig waren. Und heute ist das Wort auch zu uns, wir sollen wachen, wir sollen aufpassen, dass wir dein Wort, dass wir dein Evangelium auch unverfälscht weitergeben. Wir sollen darauf Acht geben. Wir sollen Acht geben auf Verführer, die uns verführen wollen, dass wir immer uns auf dein Wort oder immer zu deinem Wort zurückgreifen. Und wir sollen auch keine Angst haben in dieser Welt, wenn wir durch diese Nachrichten, schlimme Nachrichten, bombardiert werden, jeden Tag. Wir sollen uns nicht erschrecken, weil du sagst es selber, es muss so sein. Es wird auch so passieren und das ist noch nicht das Ende. Und wir können uns auch erfreuen. Wir können auch keine Angst haben, weil wir in dir geborgen sind, weil du bist unser Retter und unsere Hoffnung. Aber das können wir nicht zu Menschen sagen, die keine Hoffnung haben, die werden Angst haben. die sollen auch Angst haben. Es wird nicht anders gehen. Aber wir, die ihr Leben dir übergeben haben, Menschen, die in seinem Herzen Gott und Jesus Christus dich haben, die sollen keine Angst haben. Die sollen dir vertrauen, weil du wirst es gut machen. Alles, was du tust, weil du bist ja auch souverän, du weißt, was du tust, du machst nichts aus Zufall, es ist alles in deinem Plan und du führst deinen Plan zu Ende. Und dabei sollen wir nicht zweifeln. Wir sollen mutig nach vorne schauen. Und ich danke dich auch für dieses Wort, das wir haben. Dass wir wachen sollen über dein Wort, über dein Evangelium, was wir predigen, was wir sagen und wie wir es sagen. Und wir sollen keine Angst haben, in dieser Welt zu leben. Wir sollen nur deinen Auftrag erfüllen, Menschen zu ihnen zu machen. Ich danke dich dafür. Amen.